Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Und der bleibt dabei, heute scheint den ganzen Tag die Sonne.
Du scheinst so richtig ganz doll aufgezogen zu sein, hier an der Startrampe zu warten, oder?
Ich will auch jetzt nicht wieder Wasser, das mir im Kragen läuft beim Autoschrauben. Ich will einfach Sonnenschein.
Also das heißt so richtig Frühlingsgefühle beim Autoparkst.
Ja, genau, so muss man es wohl sagen.
Und das Schöne ist ja, es ist ja auch sozusagen ein Fass ohne Boden. Ich alleine habe gestern wieder zwei Patienten erlebt. Ein mit mir befreundetes Auto qualmte plötzlich und meins macht so Geräusche wie eine Fähre.
Habe ich es richtig verstanden? Oink. Zwei Patienten erlegt?
Erlebt.
Ach so, Entschuldigung. Ja, erlegt hätte ich mir vorstellen können, aber... Ja, und?
Ja, du, ich frage dich dann.
Wie geht's denen heute?
Ja, also du bist ja da zum
Glück. Ach
so. Audienz beim Autopapst.
Aber tatsächlich, wenn was so ein Geräusch macht, wie so ein oink, oink, wie eine Fähre, finde ich immer. Also was kann es sein?
Eine Fähre?
Ja, so.
Wie
also,
so ein Schiffsdiesel?
Ja, so, ne, also so ein, wie so ein, ja.
Gluck, gluck, gluck.
Nee, als ob irgendwas wo oinkt.
Was oinkt? Also eher wie so, wie so ein altes Sofa, auf dem man rumwippt.
Ja,
so?
Vielleicht.
Ja, das können zum Beispiel Stabilisatorgummis sein.
Ja, habe ich sowas?
Du? Ja? In deinem Auto?
Ja.
Glaube ich eher nicht.
Ja, okay, was kann es denn dann sein?
Na, dann andere Kunststoff-Fahrwerksaufhängungsteile, die du wiederum hast.
Ah, sehr, also wichtig, schon klar, sonst wären sie nicht da, aber so sofort der Stopp, oder?
Naja, das ist jetzt eben Verschleiß. Irgendwann fängt es an zu klopfen. Ne? Wenn es oink, oink vorbei jetzt macht es klock, klock.
Oh Gott, das passiert mir bestimmt auch noch. Hallo Bettina.
Hallo.
Was ist denn bei Ihrem guten Stück, sprich
Auto? Ja, auch Geräusche.
Oh, Geräusche haben wir besonders gern, Bettina. Wie hören die sich denn an? Mach mal vor.
Es ist so, beim Anfahren macht so schlapp, 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 als geht's mit dem Tempo mit, am Anfang langsamer.
Ja.
Und beim Bremsen wird es stärker. Also das Auto stand eine Weile, die Bremsen waren fest.
Ich habe aus Versehen
die Handbremse angezogen und der nette Mensch vom ADAC hat zweimal geklopft.
Hm.
Dann war es gelöst.
Und seitdem ist das Geräusch.
Und beim Fahren, ich bin ja da nicht losgefahren, war ja froh, war ja lose irgendwie. Und beim Fahren, seitdem ist das Geräusch, genau.
Okay, was für ein Auto ist das?
Ein Fabia.
Der hat, es wird wahrscheinlich hinten, ja okay, das ist, ich sage immer so ein Fingerabdruck auf der Bremsscheibe hinten. Da gab es so eine Art kalte Vulkanisation. Man könnte auch sagen, die Bremsbeläge haben sich festgeklebt auf der Bremsscheibe und beim Losbrechen, so sagt man dazu, ist, wie so eine Art Fingerabdruck auf der Bremsscheibe geblieben. Also so eine Gefüge-Verdickung. Ich weiß gar nicht, wie man es erklären soll. Jedenfalls jedes Mal, wenn du jetzt fährst und diese Stelle an den Bremsbelägen vorbeiläuft, macht es eben schlapp, 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 schlapp. Und wenn du auf die Bremse trittst, dann gehen die Bremszangen ja zu, dann wird es eben lauter und deutlicher. Was man da jetzt tun könnte, wenn man es in die Werkstatt brächte, würde die sagen, neue Scheiben, neue Belege, teurer Spaß. Was ich immer empfehle, ist, wenn es mal wieder richtig schüttet, also richtig doll regnet, alles klitschenass ist, fährt man auf die Autobahn so 100, 120 und bremst vorsichtig, ganz vorsichtig mit der Handbremse, um das abzuschleifen.
Mhm.
Ja, dann wird es immer weniger und irgendwann ist es weg.
Okay.
Ja, aber wie
keine Stunts, Bettina.
Ich sage aber nochmal, ganz vorsichtig, denn wenn man die Handbremse jetzt irgendwie anreißt auf nasser Fahrbahn, dann dreht man sich, ja.
Und kann ich jetzt mit dem Geräusch fahren oder ist es doof?
Nö, kann man fahren. Kann man schon fahren.
Ohne auch,
also ein Sicherheitsproblem sehe ich da jetzt im Augenblick nicht.
Bettina, wir wünschen einen schönen sonnigen Sonntag.
Vielen Dank.
Tschüss. Da sind wir ja froh, dass gerade kein Regen ist. Würdest du noch ein bisschen schlapp schlapp hören? Hallo Frank.
Ja, hallo Patricia, hallo Andreas. Bei mir macht es nicht oink, bei mir macht es Peng und Knall.
Oh.
Das ist hier die Geräuscherunde.
Ist wahrscheinlich was
genau.
Digitales.
Ich habe eben auch sehr gegrinst, wie ich das gehört habe. Also, ich habe einen Citroën C5, ein Kombi.
Mhm.
Den habe ich noch nicht so lange und der macht jetzt Folgendes. Entschuldigung. Seit ich aus dem Winter raus bin, macht der hinten Geräusche. Erst habe ich gedacht, der Auspuff schlägt ein bisschen, weil es immer so war, wenn er ein bisschen eingefedert ist bei einer Bodenwelle, ne, bei Straßenbahnschienen oder sowas. Es ist aber mittlerweile so, ich stelle das Fahrzeug ab, ich verlasse das, ich trete 3 Meter vom Auto zurück und es knallt von der Hinterachse. Knackt bis knallen. Manchmal ist es, wenn ich einsteige und ich wiege nur 80 Kilo, also glaube ich nicht, dass es wirklich sozusagen an die statische Belastungsgrenze geht. Es ist auch immer mal wieder beim Fahren. Und da ich mich mit der Luftfederung nicht auskenne, das Auto aber nächste Woche auf der Hebebühne habe, wollte ich mal fragen, ob der Andreas mir da einen Tipp geben kann, wonach ich da gucken kann.
Ja, das wird aber sowas sein. Ne? Also der hat ja diese Hydropneumatik.
Genau, das weiß ich, ja.
Die ist Citroën kultiviert, Gott sei Dank kultiviert bis heute. Und da wird wahrscheinlich irgendein Ventil, wenn der Druck nachlässt. Also die Hochdruckpumpe ist ja in dem Augenblick, wo der Motor ausgestellt wird, pumpt die ja nicht mehr und dann fällt der Druck natürlich langsam ab und dann knallt irgendein Ventil. Ja, aber welches das ist?
Ach, ein Ventil.
Irgendein
Ventil. Das
heißt,
also ich muss jetzt nicht irgendwie nach schlagenden oder beweglichen oder losen Teilen suchen, sondern das dann eher schon für einen Fall für die Werkstatt zu sagen, welches Ventil kann.
Und in diesem Falle würde ich wirklich eine Citroën-Werkstatt empfehlen, weil die natürlich die Hydropneumatik-Erfahrungen haben und vielleicht das Geräusch sofort erkennen.
Okay, gut.
Ja, viel Erfolg, Frank.
Knallbuffpeng, danke, Frank.
Was für ein Kostenpunkt das sein kann, sowas?
Von bis, ja. Hydropneumatik ist Voodoo und Voodoo heißt teuer.
Okay, schöner Voodoo, ich danke euch.
Tschüss. Tschüss. Geräusche sind schön.
Ja, du, hat was, ne?
Haben auch Sie Geräusche an Ihrem Auto, die Ihnen aber dennoch vielleicht merkwürdig vorkommen? Wir haben noch weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung.
Der prominente Mitfahrer.
Jawohl, ja, wir öffnen unser Sonntagsfahrerauto und laden jemanden ein. Sie sagt von sich, sie ist hauptberufliche Quasselstrippe. Und weil man bei Quasselstrippe ja quasi sofort an Kulturmagazin im öffentlich-rechtlichen, hochehrwürdigen Fernsehen denkt, moderiert sie seit Monaten das ZDF-Kulturmagazin Aspekte. Kathi Salier ist die Neue, die Verjüngung beim altehrwürdigen Aspekte. Und das zeichnet sie eigentlich wirklich als Mitfahrerin aus, sie fährt Mini.
Hallo,
genau.
Kathi.
Du ja auch, oder?
Ich auch.
Mhm. Alten oder neuen, Kathi?
Ich fahre einen neuen. Ich fahre sogar so einen ganz neuen, so einen Countryman, weil wir ja auch eine kleine Tochter haben und da hat die dann ordentlich Platz hinten. Das ist super.
Und damit sind wir dann ja schon wieder total verschieden in dieser Kategorie. Aber du bist dem Mini tatsächlich mal untreu geworden. Wie konnte das passieren?
Ja, das liegt auch an der Tochter, weil wir irgendwie dachten, wir bräuchten ganz dringend irgendein Kombi oder irgend so ein Kram, was halt so alle haben, SUV und so weiter. Und da haben wir uns beschwatzen lassen und dachten uns auch, gut, in den Mini passt jetzt so ein richtig großer Kinderwagen, wenn das Kind noch klein ist, nicht gut rein. Und deshalb haben wir dann, sind wir mal kurz abgebogen auf eine falsche Spur, kann ich sagen, und sind 2 Jahre lang ein anderes Auto gefahren und waren aber jedes Mal, wenn wir eingestiegen sind, unglücklich und haben gespürt, das ist es einfach nicht. Das ist nicht unser Auto. Der gehört nicht zu uns. Und als sie dann größer war und nur noch so eine kleine Karre brauchte und jetzt mittlerweile ja super so alleine klarkommt, ohne fahrbaren Untersatz, haben wir jetzt wieder unseren fahrbaren Untersatz, den wir lieben. Und das ist nach wie vor ein Mini.
Also reumütig zurückgekehrt, da bleibt ja dann nur die schwierige Frage, wenn ihr beide solche Fans seid, du und dein Mann, wer darf eigentlich fahren, wenn ihr fahrt?
Natürlich ich. Also letztlich ist es irgendwie meiner.
Und wer fährt?
Also ich bin sozusagen die Befürworterin dieses Wagens gewesen und er hat sich mir angeschlossen. Und dementsprechend habe ich immer das erste Recht, ist ja wohl klar.
Alleine der Tonfall, mit dem du natürlich ich gesagt hast. Hey, hey, hey.
Naja, aber wer fährt denn nun besser von euch?
Ja, da könnte ich jetzt dasselbe antworten. Das würde er dann aber wahrscheinlich schon wieder nicht sagen. Also ich glaube, dass er schon ziemlich toll Auto fährt. Er ist so ein ganz ruhiger, sehr besonderer Autofahrer und ich bin eher zackig. Er sagt dann halt manchmal, dass ich das berühmte Känguru-Benzin getankt hätte. Ich sehe das ganz anders. Ich bin einfach zackig. Also ich gebe gern Gas und dann bremse ich natürlich
also
auch mal wieder.
Also ich finde, zwischen zackig und so durch die Straßen hoppeln wie ein Känguru ist doch so ein gewisser Unterschied.
Absolut, deshalb. Er versteht das auch total falsch. Ich glaube, er kommt auch mit dieser Lage des Minis auf der Straße nicht so richtig klar. Und ich liebe das, dieses Autoscooter-Gefühl. Das finde ich toll.
Wie war denn das, als du klein warst? Welches Auto hatte dein Vater damals?
Das war früher ein VW Passat und zwar immer. Und das waren ja noch die Zeiten, wo man, wenn man in Urlaub gefahren ist, sich hinten, ohne sich anzuschnallen, auf den Rücksitz gelegt hat. So richtig mit Bettzeug und allem Pipapo. Das sind tolle Erinnerungen, aber das würde man ja heute so gar nicht mehr machen.
Dann bist du in das Befähigungsalter, ebenfalls einen Führerschein ablegen zu dürfen, geraten und hast es so total günstig gelegt, nämlich genau auf deinen 18. Geburtstag die Prüfung.
Auf meinen 18. Geburtstag, genau. Mhm. Und das ist leider ja dann in die Hose gegangen. Das war sehr traurig. Also ich hatte den Geburtstag, aber leider am Geburtstag keinen Führerschein, weil ich durch die praktische gefallen bin.
Ja, es lag nur an dir.
Ich habe die Vorfahrt genommen, ganz klassisch.
Wirklich?
Und auch total offensichtlich. Also es war auch für mich in dem Moment ganz klar, oh nein, das war's. Und dann bin ich in die Schule gegangen und das sind ja dann so die schönsten Momente, wenn einem die Leute entgegenstürmen und sagen, herzlichen Glückwunsch, also zum Geburtstag und auch zum Führerschein. Und ich konnte dann immer nur sagen, also zum Geburtstag schon, aber zum Führerschein leider nicht. Das war furchtbar. Aber 2 Monate später war es dann soweit. Also.
Was ist dir denn am eindrucksvollsten aus der Fahrschule noch so in Erinnerung geblieben? Also wo du heute beim Fahren auch immer noch dran denkst, also was so die Regeln sind, die dir dein Fahrlehrer beigebracht hat?
Mein Fahrlehrer hat an einem Tag, also ich war immer so, ich war immer so ein bisschen tüdelig, wenn ich links irgendwie abgebogen bin und dann hätte ja rein theoretisch ein Fahrradfahrer auch irgendwie kommen können. Und da ich das immer nicht beachtet habe, hat mein, ach nee Quatsch, wenn ich rechts abgebogen bin natürlich, hat mein Fahrlehrer, weil der saß ja rechts,
einmal das Fenster aufgekurbelt, was ich nicht bemerkt habe, dass er seinen Arm raushielt und hat dann, als ich rechts abgebogen bin, mit dem Arm aufs Blech geschlagen, auf die Tür und hat dann gesagt, oh Gott, ein Fahrradfahrer. Und das werde ich nie vergessen, weil ich mich da tatsächlich logischerweise so zu Tode erschrocken habe, dass ich jetzt so umsichtig bin, wenn ich irgendwo abbiege. Also ich würde niemals, sag ich jetzt mal, hoffe ich, einen Fahrradfahrer mitnehmen.
Aber rechts, links ist so alles in Ordnung?
Eigentlich ist das alles in Ordnung. Nur wenn man so am Telefon ist und da auch immer von rechts nach links das Telefon wechselt, dann kommt man mal durcheinander.
Aha, aha, ich höre gerade. Wie sieht denn das Punktekonto aus, was telefonieren? Das Punktekonto in Flensburg, was Telefonieren beim Fahren betrifft.
Ich habe keinen.
Keinen einzigen?
Keinen einzigen. Ich habe eine weiße Weste.
Und hinten jetzt so eine krümelnde Tochter im Auto. Hat irgendwas sich verändert im Verhältnis zum Auto und zum Autofahren, seit da noch so ein Zwerg mitfährt?
Nee, gar nicht. Also da würde ich sagen, bin ich recht entspannt. Ich sehe das Auto wirklich als Gebrauchsfahrzeug und das darf auch Gebrauchsspuren haben. Also das ist tatsächlich immer mal wieder ein Streitthema mit meinem Mann, der dann eher so mit dem Staubsauger schnell unterwegs ist und natürlich auch von außen alles ganz schön haben will. Und ich bin so, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn das nur mir gehören würde, wäre das relativ zugesaut. Was natürlich nicht schön ist, gebe ich zu, aber denn ich finde, man fühlt sich dann auch erst so richtig wohl, wenn alles so ist wie im Wohnzimmer.
Und damit kommst du jetzt noch in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du beenden musst.
Mit Patricia als Beifahrerin, Pünktchen, Pünktchen.
Hätte ich bestimmt großen Spaß.
Wenn die Ampel auf gelb springt, dann?
Gebe ich nochmal so richtig Gas.
Im Straßenverkehr stört mich, wenn...
Ältere Damen, und da ist leider das Klischee, vor mir fahren und irgendwas suchen und deshalb mit 10 km/h unterwegs sind.
Ich gebe Gas, wenn?
Oh, eigentlich immer. Also wenn die Ampel auf grün steht und doch, eigentlich gerne und immer.
Bei dem Redetempo, was ich vorlege, wie schaffst du es überhaupt, deine Moderation auf 30 Sekunden bei den Aspekten immer dazu bringen?
Wenn ihr mal mitstoppt, werdet ihr merken, das schaffe ich ja gar nicht.
Kathi Sayer, wieder zu sehen im ZDF, im Kulturmagazin Aspekte und an allen möglichen anderen. Du hast sie gerade vorgestern beim Moderieren des Hörspielpreises gesehen.
Gestern Abend
in Dreisatz. Also überall hopst sie rum und jetzt hopst sie wieder aus unserem Auto raus. Ist Sonntag, das Kind wartet, das Wetter ist schön, raus
Mittagessen,
geht's.
Mittagessen, genau.
Was gibt's denn?
Es gibt Lachs mit Gemüse, also ganz toll.
Guten Appetit.
Danke sehr.
Schön, dass du dabei warst. Bis bald.
Tschüss, Kathi.
Gute Fahrt noch. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Ich glaube, womit du ja heute bei so schönem Wetter der totale Renner wärst, wäre, wenn du statt Autotipps einfach Gartentipps geben würdest.
Also wie man im Garten schraubt?
Nee, wie man jetzt so den Frühling und was man im Garten alles machen muss. Weil ich glaube, alle, die irgendwo eine Grünfläche haben, sind heute da.
Ja, du, aber ich habe ja natürlich das outgesourced, diesen ganzen Bereich. Der ist in meinem Familienverbund von anderen Leuten abgedeckt. Also ich bin da auch gar nicht so gut.
Matthias, hallo.
Hallo, ich
Gartentipps, wäre das auch was für Sie?
Ah, bin eher nicht so der Garten.
Ja gut, Gott sei Dank.
Passt jetzt zusammen.
Wo drückt denn der Schuh?
Ich habe einen Renault Trafic, Baujahr 2003, und da malt der 5. Gang oder hört sich nicht so gut an. Kann man sowas reparieren oder muss da das ganze Getriebe getauscht werden oder kann man was nachstellen?
Ja, die Frage ist, wie gut bist du denn im Getriebe reparieren? Man kann es natürlich reparieren.
Ist ja auch nicht gut. Sag mal, Matthias, was kannst denn du? Gartenarbeit, nicht Autoschrauben.
Also pass auf, wenn der 5. Gang malt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da ein Lager ausgelaufen ist im Getriebe. Ist denn noch Öl drin? Im Getriebe, meine ich?
Kann man da irgendwo nachgucken?
Naja, das ist schon eine gute Frage. Dazu muss man eigentlich den Wagen hochnehmen und so eine Einfüllöffnung lösen und mit dem Finger fühlen, ob noch was drin ist. Da gibt's keinen Peilstab.
Ich finde, du wirst jetzt gemein, Andreas.
Nein, das stimmt. Ist wirklich so. Und der Einfachheit halber ist in den meisten Fällen da ein gebrauchtes Getriebe aus seriöser Quelle die einfachste und billigste Variante. Man kann es natürlich auch ausbauen, auseinandernehmen und das Lager neu machen, beziehungsweise auch meistens sind die Zahnrädchen, die da betroffen sind, dann auch noch abgelaufen. Aber da muss man eben wirklich sich ein bisschen mit Getriebe und Maschinenbau auskennen, sonst wird das nichts.
Also doch eher Werkstatt.
Naja, die Werkstatt wird ja ein neues Getriebe verkaufen, nicht? Und das ist bei dem Auto unwirtschaftlich. Also ich würde mich jetzt umsehen nach einem gebrauchten Getriebe und das dann von einer Werkstatt professionell einbauen lassen.
Aha.
Matthias, schönen Sonntag.
Danke ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Manche Autos haben ja auch nur 4 Gänge. Wenn jetzt der 5. so Geräusch macht, könnte man nicht einfach nur mit 4 weiterfahren?
Könnte man auch, allerdings schnellt dann natürlich der Verbrauch nach oben, weil man ja dann gerade bei höheren Geschwindigkeiten ständig mit Höchstdrehzahl oder sehr hohen Drehzahlen unterwegs ist. Ist auch laut und der Rest verschleißt, also nicht empfehlenswert.
Gut. Hallo Jan.
Ja, hallo Jan hier. Also es geht um Corolla, 2 Jahre alt, 1,4er Maschine drin. Mhm. Der kommt im Stadtverkehr auf 10 Liter Verbrauch oder nicht unter 10 Liter. Mhm. Und Autobahn bei 120 auf 8 bis 8,5 Liter.
Vielleicht fährt der Jan nie im 5. Gang.
Ja, dann die Frage hätte ich dir
gestellt. Oben rechts. Nee, also, und die Werkstatt hat keine Ahnung, sagt, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung. Fährst du als Einziger mit dem Auto?
Ja.
Und ist das Auto möglicherweise häufig vollgeladen mit Dachgepäck?
Nein.
Also ganz normal?
Ganz normal, Einzelperson, höchstens 2 Leute drin.
Ja, okay. Wenn jetzt tatsächlich ein technischer oder elektronischer Fehler für diesen hohen Verbrauch ausschlaggebend wäre, dann hätte die Werkstatt den gefunden. Hm. Ja? Was man jetzt machen könnte, wäre so einen richtigen Test auf einer Rolle fahren mit dem Auto. Ja, was in der Praxis eigentlich nicht geht, um dann eben nachweisen zu können, dass der tatsächlich eine Macke hat. Das Auto ist ja noch in der Garantie, also da könnte man dann mit dem Vertragspartner gegenüber eine Mängelanzeige machen. Was ich empfehlen würde vorher, um überhaupt erstmal eine Basis zu haben, wäre so ein Spritspartraining beim ADAC zu machen.
Ich bin vorher in E10 gefahren und komme den mit 7 Liter aus bei gleicher Fahrweise.
Ja, die sind natürlich anders abgestimmt, die Motoren. Ja, die sind im Gegenteil, die werden manchmal sogar, der Verbrauch steigt durch die Abgasminimierungstechnologie, die da eingebaut ist. Aber nochmal, zu diesem Spritspartraining, da ist ein Spritspartrainer, der mit bei dir im Auto sitzt.
Oh, ist doch toll, ist nicht schöner als Nachhilfe, Jan.
Und der, wenn selbst der nicht auf die Werte kommt, die wenigstens in der Nähe der Prospektwerte liegen, dann hat das Auto wirklich eine Macke und dann kann man da anders vorgehen. Aber so mit ich glaube, der verbraucht zu viel oder so ähnlich, reagiert die Werkstatt einfach nicht.
Na, da haben sie doch schon was vor im Frühling. Viel Spaß dabei.
Viel Erfolg. Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Und da ist der Klaus.
Ja, hallo, ist der Klaus. Es geht um einen Mercedes W124 Coupé mit einem 230er Motor drin. Mhm. Da habe ich so ein bisschen ein Problem mit der Wasserpumpe. Ich habe die alte mal ausgetauscht gegen die neue. Mhm. Habe mich allerdings für ein Zubehörteil entschieden. Mhm. Und seitdem macht das Ding vorne fürchterliche Geräusche, gerade wenn es kalt ist.
Okay, hast du denn beim Wechsel der Wasserpumpe auch die Umlenkrollen und die Spannrollen erneuert?
Nee, habe ich nicht gemacht. Es reicht im Prinzip schon, irgendwie bloß mal mit der Wasserspritze auf den Keilrippenriemen halt aufzusprühen, das Geräusch sofort weg.
Naja, aber da wahrscheinlich sind die Spannrollen, die sind ja teilweise aus Metall und teilweise aus Kunststoff, sind die eben doch irgendwie verschlissen, schräg eingebaut, was dergleichen mehr. Die sind einfach, wenn die Wasserpumpe undicht war, meistens auch durch. Also die hätte ich im Verbund mitgetauscht. Ja, also und es gibt da vorne diese eine, die man da so mit so einer komplizierten Spannvorrichtung, also die Hauptspannrolle, die läuft gerne mal schief und die sorgt dann auch für die Geräusche.
Klaus.
Also die auch nochmal austauschen, weil wie gesagt, das Problem ist halt erst aufgetreten, nachdem die Wasserpumpe ausgetauscht worden ist.
Du hast ja, dann hast du die Spannung verändert, das Multirippenriem, die ist also anders als vorher und dadurch kommen jetzt eben Geräusche, nicht? Der, ich würde fast sagen, so ein Multirippenriem ist auch nur ein Mensch, ne? Der kann eben veränderte Rahmenbedingungen nur schlecht ertragen.
Der Klaus, der
okay,
muss
also
es jetzt...
Eine mangelnde Qualität von dieser Zubehörpumpe kannst du halt irgendwie nicht.
Ach, die sind doch, das ist ja nur, wenn da kein Mercedes-Stern drauf ist, heißt das nicht, dass die schlecht ist.
Vielen herzlichen Dank für den Anruf. Klar,
danke, tschüss.
Der Klaus war nicht so überzeugt, oder?
Na, er will jetzt die Rollen nicht wieder alle auseinandernehmen. Das ist natürlich nicht einfach damit getan, abschrauben, neu ran. Da muss man ja die ganze Peripherie
auch noch
abbauen.
Wenn jemand so zweifelt an deinen Aussagen, fühlst du dich da eigentlich so in deiner Kompetenz angegraben?
Nein. Er zweifelt ja nicht an meinen Aussagen. Er zweifelt daran, ob er den ganzen Mist jetzt nochmal machen muss.
Ah, okay.
Beziehungsweise nochmal bezahlen muss. Aber da
Klaus.
Muss man leider durch.
Tja. Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Da haben wir wieder einige zusammengetragen. Los geht's mit Sebastian Vettel, der fährt mit Abby. Heute Morgen ist die Formel 1 in die neue Saison gestartet. Beim großen Preis von Melbourne in Australien hat es der deutsche Titelverteidiger Sebastian Vettel mit seiner Abby auf Platz 2 geschafft. Abby heißt nämlich sein neuer Red Bull-Wagen, der Vettel zum WM-Hattrick tragen soll. 2 bis 3 Stunden habe er mit seinen Mechanikern zusammengesessen und die Namensauswahl diskutiert. Nach Lucius Liss und Kinky Kylie in den vergangenen Jahren entschied man sich in diesem Jahr für Abbey Road. Und Abby, hat dein Auto auch einen Spitznamen?
Eigentlich nicht. Meine Autos heißen eigentlich immer nur so, wie sie heißen. Eben der Alpha oder der schwarze 190e oder...
Bei Formel 1 und so Rennautos hat das ja Tradition. Die haben alle einen Namen. Hast du da einen liebsten Spitznamen?
Na klar, The Red Pig.
Das rote Schwein?
Das rote Schwein, das war ein W109, also ein 300 SEL 6.3, den AMG, irgendwann in den frühen 70ern mal zum Rennwagen
irgendwie
umgebaut
Mercedes.
Hat. Ein Riesenbomber, also eine S-Klasse, mit der man dann Rennen fuhr. Und damit ist die Marke groß geworden. Und The Red Pig kennt jeder Mercedes-Fan. Ne?
Das rote Schwein ist ja, ja auch ein sehr liebevoller Kosename.
Ja, aber ja, so ist es nun mal.
Ne? Da kommt das rote Schwein angerast. Autoliebe hält nur 5 Jahre. Deutsche Autofahrer können der Verlockung neuer Automobile offenbar nur schwer widerstehen. Im Durchschnitt hält die Beziehung zu einem Auto rund 7,5 Jahre. Allerdings träumen 50% der Autofahrer bereits innerhalb von 5 Jahren von einem neuen Wagen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ergab eine repräsentative TNS-Infra-Testumfrage. Bei 30% der deutschen Autofahrer setzt die Beziehungsmüdigkeit bereits nach nur 3 Jahren ein. Und bei Männern mehr als bei Frauen. Guckst du auch schon wieder fremden Autos hinterher?
Also ich glaube, das kann man so auch nicht einfach stehen lassen. Ich vermute mal, dass die da irgendwelche Zulassungsstatistiken ausgewertet haben und die meisten Autos, fast 2/3, sind ja Firmenwagen, geleaste Autos.
Damit erklärst du alles, habe
ja,
ich das Gefühl.
Also ist, du, der Automarkt besteht quasi nur daraus. Ja? Und deswegen sind eben nach 3 Jahren steht immer ein Wechsel an. Und nach 7 Jahren, so sagt jedenfalls die Autoindustrie, idealerweise hat das Auto dann aus dem deutschen Markt zu verschwinden.
Und jetzt aber doch nochmal ganz persönlich. Ja. Nach wie vielen Tagen hast du Ermüdungserscheinungen und hättest gern wieder Neues?
Hängt vom Auto ab. Ja, ich habe schon Autos verkauft, denen ich heute noch nachjammere, hätte ich es doch nur nicht verkauft. Also es hängt wirklich vom Auto ab. So eine Plastikflunder mit Chipsfüllung, die habe ich wahrscheinlich nach 2 Tagen schon über.
Helle Autos sind am sichersten. Die bevorzugten Farben beim Autokauf sind zwar nach wie vor dunkle Lacke wie schwarz und grau. Die durchschnittliche Unfallrate von dunklen und farbigen Autos ist laut TÜV jedoch viel höher als die bei hellen Autos. Denn weiß ist nach einer neuesten Studie die sicherste Autofarbe. Die australische Monash University hat herausgefunden, dass bereits, wenn die Farbe ein bisschen dunkler ist als Silbermetallic, das Unfallrisiko um 10% steigt. Wie kann das sein? Also warum sind helle Autos sicherer?
Na, weil die natürlich einen besseren Kontrast zu der meist dunklen Umgebung darstellen und auch Licht nachts besser reflektieren als dunkle und deswegen statistisch wenigstens seltener in Unfälle verwickelt werden. Wenn diese Studie jetzt meinetwegen am Nordpol, wo nur Schnee liegt, gemacht worden wäre, wäre es möglicherweise ganz anders. Dann wären nämlich die dunklen Autos die sicheren, weil besser und früher erkennbar.
Neuer ADAC-Test für Spritverbrauch. Der Automobilclub will in einem neuen Prüfverfahren zukünftig den tatsächlichen Energieverbrauch von Autos besser bestimmen. Bislang halten die Spritsparmodelle nicht das, was die Hersteller in den Angaben zum Auto versprechen. In Zukunft wird dann bei diesem Test eben nicht nur der CO2-Ausstoß hinten untersucht, sondern eben was das Gesamtauto, Herstellung, der Strom, der verwendet wird, beispielsweise bei Elektroautos und so weiter, mit einbezogen. Und damit soll das eben auch besser vergleichbar werden, die verschiedenen Antriebsarten. Warum stimmt das heute eben immer noch gar nicht, was da steht, der CO2-Ausstoß?
Na, weil die Autos heute ja branchenweit durch den neuen europäischen Fahrzyklus, der gar nicht mehr so neu ist, getestet werden, also der Verbrauch ermittelt wird und zwar wirklich alle Autos und damit hat man zwar keinen absoluten praxisrelevanten Verbrauch, aber immerhin eine Vergleichsgröße. Und was der ADAC da jetzt anstrebt, das ist lobenswert, allerdings wird das sicherlich noch eine Weile dauern, denn das muss natürlich europäisch homogen gemacht werden. Also alle EU-Länder bzw. alle Länder, die Autos in der EU anbieten, müssen sich diesem Verfahren dann auch unterwerfen und wer die EU kennt, weiß, dass das noch dauert.
Und tatsächlich, wenn man alles überprüft, also wie viel Strom und Energie verbraucht wurde zur Herstellung von der, keine Ahnung, Armaturkonsole bis zum letzten Teilchen, dann schneiden heutzutage Elektroautos tatsächlich schlechter ab als Benziner.
Ja, na, weil der Strom eben bekanntlich nicht aus der Steckdose kommt, sondern jetzt im Augenblick sehr, sehr häufig eben aus Braunkohlekraftwerken und die haben der CO2-Fußabdruck ist da eben gigantisch schlecht und damit natürlich auch der CO2-Ausstoß letzten Endes pro Kilometer, also well to wheel, von der Energiequelle bis zum sich drehenden Rad sehr, sehr schlecht ist.
Aber auch das kann und soll sich ändern. Es gibt ja für jeden und alles auch die passende Zeitung und natürlich auch im Autobereich. Andreas, liest du Automagazine?
Patricia, das wird bei mir nochmal ein Scheidungsgrund werden, die Automagazine, weil die ja auch alle archiviert werden müssen.
Oh Gott, das ist schon die natürliche Dämmung von innen. Der Raum hat sich auf 4 Quadratmeter verkleinert. Mein natürliches Vorurteil ist ja, dass Autozeitschriften bis zu einem gewissen hohen Prozentsatz in ihrer Anlage schon immer so eigentlich nur Werbeprospekte der Autoindustrie sind.
Ja, der geprüfte und geübte Automagazinleser liest darüber natürlich hinweg.
Und durchaus anders, jetzt auch noch mit einem Preis ausgezeichnet, ist da das Magazin Ramp. Das Autokulturmagazin hat in den USA den Mercury Mercury Excellence Award gewonnen und darf sich jetzt bestes Automagazin der Welt nennen. Was Ramp so besonders macht und wie man sich als weltbestes Automagazin fühlt, das fragen wir jetzt Ramp-Chefredakteur Michael Köckritz.
Schönen guten Tag, Herr Köckritz.
Tag, Herr Kessler. Tag, Frau Pantel. Grüß Sie.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Preis.
Danke Ihnen.
Was bedeutet denn für Sie und natürlich für Ramp diese Auszeichnung?
Ach, es ist eine schöne Bestätigung, dass wir, weil wir ein bisschen anders an das Thema herangehen.
Was unterscheidet Sie von anderen Magazinen?
Wir sind eigentlich mehr ein kleines Kunstmagazin. Das soll jetzt nicht so abgehoben klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Es ist ein Magazin mit dem Anspruch an Texte, an Visualitäten und so eine Collage dessen, was uns auffällt in der Welt und was wir in dem Moment festhalten. Und das Auto wird nicht unter PS-Aspekten oder Preisaspekten oder Testaspekten betrachtet, sondern wir haben einfach Freude, mit faszinierenden Autos in einer spannenden Welt umherzufahren.
Autokulturmagazin, das weist ja schon ein bisschen in die Richtung, auch eher eine Mischung aus Buch und Magazin, erscheint alle 3 Monate und im Kontext von Musik, Mode, Kultur, Lebensart, Design und Kunst steht dann noch so dabei. Was heißt das denn praktisch? Was sind das denn für Artikel, die in Ramp drinstehen?
Das heißt, dass wir nicht nur auf das Auto schauen. Ramp ist eigentlich vergleichbar. Sie haben einen Freund und sagen, komm, da steht ein tolles Auto, steig mal mit ein. Wir fahren eine Runde. Und die ersten 3, 4, 5 Minuten dreht sich natürlich alles um das Auto. Und dann auf einmal tritt das Auto schon in den Hintergrund. Wir reden über Musik, über Kino, über Bücher, über unsere Frauen, über unsere Freunde, über Sport. Eigentlich über alles. Und das Auto wird wie in einem Roadmovie. Wir sind mit dem Auto in dieser Welt unterwegs. Und das Auto tritt auch dann wieder zurück.
Jetzt könnte man ja auch ein Kulturmagazin machen und ganz aufs Auto verzichten. Was fasziniert denn euch dann dennoch am Auto, dass ihr eben Autokulturmagazin macht?
Das Auto ist ein wunderbares Freiheitstool, wie eben auch in den Roadmovies. Das Auto inspiriert, wir sind mit dem Auto unterwegs, wir können irgendwo hinfahren aktiv und uns den Dingen nähern, die wir gut finden oder auch mal halten. Das heißt, das Auto ermöglicht uns überhaupt in dieser Welt so frei unterwegs zu sein. Jetzt. Abgesehen davon, dass uns Autos schon gefallen und faszinieren und wir uns das schon festmachen.
Ja, klingt schon alles ein bisschen elitär, oder? Wen interessiert das? Ich meine, die einen, die interessieren sich für PS, die kaufen halt eine von den bunten PS-Blättern und die anderen interessieren sich für Kultur, aber dann eben nicht so sehr für Autos vielleicht. Also wer ist eure Zielgruppe?
Das sind eigentlich diejenigen, die in der Welt etwas bewegen, etwas machen. Das sind so die Multiplikatoren und Macher. Es ist ein Stück weit die Avantgarde, die selber dazu beiträgt, dass in der Welt im Augenblick etwas passiert. Und die das Auto dann, losgelöst von den alten Klischeevorstellungen, auch gern mal in neuen Zusammenhängen erlebt.
Jetzt also ausgezeichnet mit dem Mercury Excellence Award. Den kennt vielleicht nicht jeder, aber da bewerben sich pro Jahr schon so 1000 internationale Publikationen und werden dann von einer Jury aus 100 Werbe- und Werbefachleuten und Kreativen eben auch aus der ganzen Welt ausgewählt. Also schon durchaus was, womit man sich gerne schmückt. Was war denn dann die Begründung, warum ihr gewinnt im Vergleich zu, weiß ich nicht, 1000 anderen Publikationen aus aller Welt?
Weil wir es geschafft haben, sehr überraschend und zugleich mit Substanz immer wieder neu mit dem Thema Auto umzugehen. Und dann ist ja verbunden mit der Begeisterung für das Auto bei uns, die Leidenschaft für das Zeitschriftenmachen, für Medien, für moderne Medien. Und dass wir es geschafft haben, hier mal ein Printmedium, das ist ja heute in der digitalen Welt eigentlich eher eine Oldschool-Variante, dass wir zeigen konnten, welche Berechtigung ein qualitativ gut gemachtes, sinnliches Printmedium auch in der Medienlandschaft heute hat.
Und Sie, werte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, Sie könnten das jetzt mal probelesen. Wir haben nämlich ein paar Exemplare von Ramp für Sie. 0331 70 99 111 ist die Nummer. Und wir bedanken uns sehr herzlich bei Chefredakteur Michael Köckritz von Ramp, ausgezeichnet seit neuestem mit dem Mercury Excellence Award, weltbestes Automagazin.
Danke,
herzlichen Dank.
Mantel.
Schönen
danke,
Sonntag noch.
Kessler. Machen Sie so weiter. Ciao. Tschüss.
Andreas. Du hingegen erzählst ja die spannendsten Teile aus deinem Leben immer, während die Musik läuft. Du warst mal Covergirl bei der Autozeitung?
Ich bin mal für Ramp fotografiert worden, genau. Mit martialischem Gesichtsausdruck, Helm unterm Arm, vor dem Hintergrund der Hangars vom Flughafen.
Sagt man dann trotzdem eigentlich Covergirl?
Naja, kommt drauf an, ne?
Ja, also du vorne drauf.
Ich bin dafür fotografiert worden, ob ich wirklich vorne, das Bild gab's auch wirklich.
Oh, ich wusste, es ist wieder so ein Haken. Es beginnt hier noch, während die Musik läuft. Ich war ja mal auf dem Cover bei der Zeitung. Kaum reden wir drüber, sagst du, die haben mal ein Foto von mir gemacht. Also es ist ungefähr so wie, sprichst du Spanisch? Du sagst ja und es stellt dich dann raus, du warst schon mal Spanisch essen.
Ich war da drauf.
Ja. Mann.
Ich bring dir die Ausgabe mal mit.
Ja, bitte. Ja? Warst du nackig?
De facto.
Sag mal, würdest du behaupten, dass du wirklich jedes Auto, das es auf der Welt gibt, kennst?
Na, ich bin noch nicht in jedem Automodell, was es auf der Welt gibt oder gab, gefahren. Aber ich würde sagen, so vielleicht 75-78% kenne ich.
Weil es, also ich zum Beispiel lese dann so Dodge.
Ja.
Fährt in Deutschland ja gar nicht so rum. Also ich fahre ja eher so hinter Autos und dann überlege ich so, kenne ich die, würde ich die erkennen, brauche ich jetzt den Namen, um zu wissen, wie das Auto
war
heißt.
Nur, war auch nur kurz bevor Chrysler vom deutschen Markt verschwand.
Aber in den USA total geläufig.
Ja, ganz ewig lange. Die Dodge Brothers, die haben ja schon Anfang des vorigen Jahrhunderts angefangen, Autos zu bauen und sind dann irgendwann von Chrysler übernommen worden. Und seitdem gibt es die Marke sehr erfolgreich. Also
und in unserem heutigen Fahrzeugbrief geht es um den Dodge Challenger.
Der Fahrzeugbrief.
Name, Kowalski. Occupation, driver. Transporting a supercharged Dodge Challenger from Denver to San Francisco.
Es ist ein Film, der das weiße Coupé im Jahr 1971 zur Legende macht. Vanishing Point oder Fluchtpunkt San Francisco heißt er. Und in ihm rast ein Mann mit einem 1970er Dodge Challenger RT quer durch die Vereinigten Staaten. Ein gedrungener Zweitürer mit langer Haube und schrägem Heck, fast so lang wie eine Mercedes S-Klasse und mit mehr als 400 PS Leistung. Solche Muscle Cars gibt es Anfang der 70er viele in den USA. Sie sind nicht besonders teuer und machen den Traum von Freiheit und Abenteuer so auch für den amerikanischen Durchschnittsverdiener greifbar. Oliver Zinn betreibt den Mopar-Shop, eine Werkstatt, die sich auf Muscle Cars spezialisiert hat. Am meisten hat es ihm der Motorsound angetan.
Warm, blubbernd, einfach beruhigend. Es gibt viele Kunden, die Kinder haben, die halt bei dem Klang sehr angenehm entweder schlafen oder sich einfach wohlfühlen. Klar kann man irgendwie auch schnell damit fahren. Dann geht das Ganze ja über in drückt. Das wird vorher was Akustisches, danach kommt halt etwas, was der Körper eher fühlt.
Die Filme dieser Zeit glorifizieren diese Muscle Cars. In Fluchtpunkt San Francisco treibt der Fahrer seinen Dodge durch ein weites, freies Land, als letzter Cowboy in einer immer engeren Welt. Ein gutes Ende haben der Filmheld und sein Auto nicht zu erwarten. Und auch in der Realität macht der Challenger einen traurigen Abgang. Denn als die Ölkrise kommt, wirken die durstigen Muscle Cars wie Dinosaurier. Niemand will sie mehr kaufen und sie werden Modell für Modell eingestellt. Dabei war das mit dem Verbrauch so schlimm auch wieder nicht, findet zumindest Oliver Zinn.
Das hängt also bei Originalfahrzeugen irgendwo zwischen 12 und 16, 18 Liter. Verglichen mit einem Käfer hat man viermal so viel Leistung gehabt bei nicht viel mehr Verbrauch. Effizienztechnisch eigentlich eine gute Sache. Wenn man es heutzutage mit einem Cheyenne vergleicht, ist es auch immer noch sparsam.
Erst viele Jahre später erkennt man bei Dodge, dass man einen Mythos geschaffen hat. 2008 kommt ein neuer Challenger auf den Markt. Optisch ist er an das Original aus den 70ern angelehnt. Doch er wird immer ein Retro-Car bleiben.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Audienz beim Autopapst.
Eine Runde noch. Eine Runde Hilfe. Und sie beginnt mit Hilfe für Thorsten. Hallo Thorsten.
Ja, hallo, grüße euch. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Meine Frau war vom Discounter eingesperrt im, wie hieß der denn damals, Fabia noch. Und ich hatte draußen zugemacht mit der Fernsteuerung und sie kam nicht raus. Und da hatte ich schon mal angerufen und die hatte mir gesagt, das müsste gehen. Ich habe mich an Skoda gewandt. Die haben gesagt, das ist so. Ich sage, das weiß ich. Ich hätte es nur gerne anders. Und jetzt haben wir inzwischen Octavia und da ist das gleiche Problem. Also wenn jemand aus Versehen eingesperrt wird, der kommt nicht raus.
Sitzt sie jetzt gerade wieder?
Nee, die ist oben und freut sich.
Dass er endlich mal im Freien ist. Thorsten, aber der Knackpunkt des Ganzen ist eigentlich eine Fehlbedienung oder eine weitere Bedienungsalternative, die man da hat mit dieser Fernbedienung.
Ja.
Ich hatte so einen Fall nämlich auch schon mal praktisch von einer Fernsehkamera und da hatte sich die Redaktion eine große Sensation erwartet und ich habe dann durch Studium der Bedienungsanleitung herausgefunden, dass man da zweimal kurz, einmal lang oder einmal lang, zweimal kurz, weiß ich jetzt nicht mehr, aus dem Kopf drückt und dann ist diese zusätzliche Schutzfunktion gegen Diebstahl, das soll nämlich verhindern, dass einer die Scheibe einschlägt und von innen die Tür aufmacht.
Ja, und die Frau mopst.
Ja, ja.
Ja, oder auch wenn keine Frau drin ist.
Na, die könnte sich wehren.
Ja, und man kann tatsächlich das so bedienen, dass es eben nicht passiert.
Aha,
ja. Du, und was du jetzt offenbar gemacht hast, das sieht man, glaube ich, auch an dem roten Blinkelämpchen in dem Türstift.
Ja.
Wenn es schnell blinkt, ist es drin oder wenn es langsam blinkt, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
Ich muss noch mal kurz nachfragen. Du hast jetzt gerade wirklich Thorsten gesagt, du, es ist gar kein Problem, du bist zu dumm, den Schlüssel zu bedienen.
Nein.
Ja, ne?
Du, das ging mir doch auch so. Ich musste auch erst in der Bedienungsanleitung nachlesen, weil das eben ein Feature ist. It's not a bug, it's a feature, wie man immer so schön sagt. Also eine zusätzliche Option, die man durch gesunden Menschenverstand erstmal einfach nicht wahrnimmt.
Ja. Ist denn das jetzt neu? Denn damals bei dem Fabia war das ganz sicherlich nicht.
Nee, das gibt es schon seit einigen Jahren. Ich würde sagen, aus dem Bau vielleicht so 5-6 Jahre ist es serienmäßig mit eingebaut.
Aha,
in die Autos aus dem VW-Konzern.
Also sonst hätten die mir in der Werkstatt ja irgendwas darüber erzählt.
Bei meinem Fall war es auch so. Die Werkstatt wusste es auch nicht. Und nachdem wir gemeinsam die Bedienungsanleitung gelesen haben, waren alle überrascht und wussten mehr.
Ja, na gut. Ja.
Verrat's deiner Frau nicht.
Ach so, na, die hört jetzt aber mit.
Naja, die hat wahrscheinlich schon gelesen und weiß jetzt mehr als du.
Ja, die nimmt jetzt immer den Schlüssel mit, damit sie auch eine Fernbedienung hat. Ne?
Tschüss, Thorsten.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Schönen Sonntag noch.
Danke.
Macht ja prima. Tschüss.
Weiter geht's mit Carlo. Hallo, Carlo.
Hallöchen, ihr beiden.
Na, dann mal los.
So, ich habe einen Mazda 626 GF von 2002.
Mhm.
Und das Problem ist, also wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger, aber ist mir jetzt gerade erst im letzten halben Jahr aufgefallen, wenn der Motor steht oder an der Ampel steht, dann fängt der Motor an zu wackeln. Also wenn man auf so einem großen Dampfer ist, wo es dann so ein bisschen rumwappert.
Mhm.
Die Drehzahlnadel fängt auch ein bisschen an zu wippen.
Ja. Jetzt, doll oder nur so für besonders feinfühlige Leute hinterm Steuer?
Ja, sagen wir so, es war mal ganz doll. War ich dann bei meiner Werkstatt des Vertrauens, meinten, ah ja, Zündkerzen und hier dein Zündkabel, das müsste auch mal getauscht werden.
Hm?
Habe ich dann gemacht und dann wurde es ein bisschen besser, aber ist jetzt immer noch da. Und manchmal ist es auch so, wenn ich Gas gebe, dass ich dann, was ist bei 1500, 2000 Umdrehungen, das ist so, als wenn der Motor kurz Pause macht.
Verschluckt er sich.
Sozusagen, ja.
Okay, dann würde ich mich mal beschäftigen mit dem OT-Geber.
Oberer Todpunkt.
Genau, das weiß Pantel auch.
Okay.
Das ist quasi der...
Klingt so schön morbide.
Ist der Sensor, der der Einspritzung oder der Motorsteuerung sagt, wann es zu funken und wann es einzuspritzen hat. Und wenn der, ich sag mal, Ausfälle hat, das liegt nicht notwendigerweise an dem Sensor selber, sondern häufig auch an der Kabelsteckverbindung, dann hat man sowas. Das ist, wenn es feucht ist, ein bisschen doller oder wenn...
Genau.
Ja, also... Einfach nochmal darauf hinweisen, diese Vokabel in den Mund nehmen und vielleicht hilft ja dann Kontaktspray schon.
Carlo.
Der obere Todgeber.
OT-Geber.
OTG.
Ja? OTG, wunderbar, ganz kurz. Carlo, viel Erfolg. Tschüss.
Danke, euch
tschüss.
Auch, ciao.
Der obere Todgeber finde ich auch schön. Der oberer Todpunkt und OT-Geber.
Ja, genau, perfekt. Ja.
Ach Mensch, ich glaube, ich gebe ein Lexikon raus. Hallo Christian.
Ja, hallöchen. Geht um ein W116, eine alte, oder die erste S-Tonne, die sogenannte.
Naja.
Und zwar ein 280er S, also der Vergaser mit dem Registervergaser.
156 PS, kennt ihr aus dem Kopf.
Genau. Ja. So, und der hat das Problem eigentlich, seit wir den haben, der ist 2007 mal gewartet worden komplett, bei einem der wenig verbliebenen Berliner Meister, die das noch drauf haben, mit diesem Vergaser umzugehen.
Mhm.
Und der hat seitdem das Problem, dass diese zweite Stufe des Registervergasers nicht so richtig vorhanden ist. Also sehr sporadisch. Das heißt, der hat so eine normale Leistung, aber diese zweite Leistungsstufe, die man ab und zu auch bei Beschleunigung zur Autobahn oder so braucht, die ist nur sehr dünn verfügbar. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt schon so ein paar Tipps bekommen, so Benzinfilter und dergleichen. Jetzt ist die Frage, woran kann sowas liegen?
Also da gibt es einmal eine mechanische Ursache, die kann man leicht selber testen, indem man mal den Luftfilter komplett abbaut und dann Vollgas gibt. Also erstmal dosiert Halbgas und dann guckt, ob die zweite Stufe mit aufgeht.
Mhm.
Ja, die ist, soweit ich mich erinnere, bei dem mechanisch wird die aufgemacht. Dann gibt es eine Beschleunigerpumpe, also so ein kleines Membranpümpchen, was beim Moment des Vollgasgebens noch einen zusätzlichen Spritzer Benzin in den Ansaugtrakt spritzt zur Anfettung. Und dann gibt es natürlich auch in der zweiten Vergaserstufe eine eigene Hauptdüse. Und wenn die jetzt, weil sie im Stadtverkehr möglicherweise nicht so oft benutzt wird, zugegangen ist, also sich zugesetzt hat, dann geht zwar die Klappe auf, aber es kommt kein zusätzlicher Sprit rein und das Gemisch magert ab.
Christian, bei diesen vielen Details, haben Sie da noch Lust, selber an Ihrem Auto rumzuschrauben?
Absolut, sonst hätten wir uns so einen nicht geholt. Also der ist wirklich,
genau das wollte ich jetzt hören, genau.
Gelinde gesagt, wirklich sehenswert und der wäre es in jedem Falle wert, sich da nochmal drum zu kümmern.
Also es gibt auch im Internet eine Explosionszeichnung für diesen Solex-Roboter, wie ich immer sage, wo genau drin steht, wie man den auseinander nimmt. Und dann gibt es bei einem Berliner Händler, der ist im Westen, irgendwo von Berlin, Falkensee, glaube ich, in der Nähe, da gibt es auch die Ersatzteile dafür, komplett. Ja.
Und viele schöne lange Nachmittage mit Ihrem Auto, Christian.
Ja, also, ich werde mich bemühen.
Ja, aber wahrscheinlich hat er sich durch den Sprit, der heute ausgeschenkt wird an der Tankstelle, Stichwort.
Ihre Kinder werden zwar sagen, wir sahen immer nur Papas Füße, der Rest lag unterm Auto, aber Gott.
Der Sprit ist eben nicht mehr langzeitstabil und sorgt dafür, dass da eben so eine Probleme auftreten.
Also auch wenige Jahre nachdem der gewartet wurde.
Ja, na klar, der fährt ja im Winter nicht. Ne?
Ja, ist richtig.
Also, schönen Sonntag noch.
Viel Erfolg. Gleich tschüss.
Danke, tschüss.
Was ist denn so dein Ratschlag eigentlich? Also so jemand, der keine Ahnung von Autos hat, aber durchaus Mut. Würdest du dem raten, sich mal selber ranzutrauen an sowas oder macht man am Ende mehr kaputt?
Naja, wo soll man da anfangen?
Ja, weiß ich nicht.
Also ich würde es schon raten und erstmal theoretisch. Also
ich habe auch noch nie Garten und jetzt die ersten Krokusse gepflanzt.
Ja, aber du hast mir zum Beispiel damals von deinem Mini die Reparaturanleitung geschenkt mit den Worten, hier, da gucke ich sowieso nie rein. Ne? Ja, ich brauche es eigentlich nicht, bin aber natürlich trotzdem dankbar für die technischen Daten, aber das wäre es, wenn du da jetzt diese Reparaturanleitung...
Kann ich die bitte wieder haben?
Ja, ich bringe sie mit.
Das war's dann auch schon wieder mit den Sonntagsfahrern. Wir machen Winke-Winke.
Und zwar Patricia Pantel, ich bin
Andreas Kessler und wir sind am kommenden Sonntag nicht da. Also bis in 2 Wochen, machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer, jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.